Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Auch in dieser Staffel hatte ich einen echt tollen Partner an meiner Seite. Und zwar S-Mark, dein Ferienhausvermieter an der dänischen Nordseeküste. Riesige Auswahl, tolle Häuser, extra Sicherheit für dich und deine Familie mit der Reisecurity und viele Vorteile für dich und die Kinder, wenn es um die Freizeitgestaltung im Dänemark-Urlaub geht. Und nicht nur ich finde S-Mark so klasse, nein, S-Mark hat jetzt auch den Tourismuspreis 2024 von Visit Vesterhavet gewonnen. Auch dafür, dass S-Mark nachhaltig arbeitet und zwar ökologisch, wirtschaftlich und sozial. In den Ferienhäusern von S-Mark, da gibt's Strom aus dem Solarpark. Gemeinsam mit Urlaubern wird regelmäßig Plastikmüll am Strand gesammelt. Und wenn du bei S-Mark ankommst, dann wirst du froh und freundlich begrüßt, wenn es Probleme gibt, dann wird sich darum gekümmert. Und fair sind auch die vertraglichen Bedingungen bei S-Mark, weil du bei vielen Eventualitäten einfach abgesichert bist, ganz ohne Zusatzkosten. Herzlichen Glückwunsch deshalb an S-Mark für den Tourismuspreis und du kannst dich auch selbst davon überzeugen, dass S-Mark eben den kleinen Unterschied ausmacht. Tolle Ferienhäuser, erstklassige Beratung, zuverlässige Reinigung der Häuser und viele extra Vorteile. Du hast die Wahl aus mehr als 5000 Ferienhäusern entlang der dänischen Nordseeküste. Buche jetzt dein Ferienhaus unter smark.de. Den Link, den gibt's noch einmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge.
Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast.
Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom kleinen Dänemark-Podcast. Ich bin Chris, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir befinden uns heute hier an einem ganz besonderen Ort. Ich stehe hier in großer Höhe und zwar in einem Gebäude, das nennt sich den Sorte Diamant. Ein Anbau an die Königliche Bibliothek. Viele kennen es von euch bestimmt, die schon mal in Kopenhagen waren, hier direkt am Hafenkanal in Kopenhagen. Wenn ich jetzt hier so runterschaue, wir sind ganz oben. Bei der großen Aussicht nennt sich das und schauen hier auf mehrere Etagen nach unten mit einem riesigen Glasfenster, was raus auf das Hafenbecken zeigt, also ein richtig schöner Anblick. Schwarzer Diamant heißt das Gebäude übrigens, weil die Fassade ja zum einen glänzend schwarz ist, ich habe nachgelesen, schwarzer polierter Granit ist das Ganze und die Außenwände sind schräg, glatt und kantig und deshalb erinnert das Ganze so ein bisschen an einen schwarzen Diamanten. Aber es geht uns heute hier gar nicht so um das Gebäude, was es in Kopenhagen gibt, sondern es geht uns um das, was sich hier im Inneren dieses Gebäudes befindet und das sind wahnsinnig viele Bücher und Schriften, Zeitschriften und so weiter. 160 Kilometer Regallänge, so sagen die Bibliothekare das, sind das. Das ist echt eine ganze Menge. Und zwar in Zahlen 4,8 Millionen Bücher und 15 Millionen Manuskripte. Und damit ist es die größte Büchersammlung in ganz Nordeuropa. Und natürlich werden hier extrem viele Bücher in dänischer Sprache aufbewahrt. Und das ist auch der Grund, weswegen wir heute hier sind. Die dänische Sprache, mit der wir es alle zu tun haben, wenn wir eben in Dänemark Urlaub machen, da fällt sicherlich vielen erstmal dieses berühmte Bommel-A ein, das A mit dem kleinen Kreis obendran oder das durchgestrichene O. Manche wandern vielleicht aus und müssen Dänisch lernen und genau deshalb wollen wir uns dieser, wie ich finde, echt wunderschönen Sprache heute mal widmen und das mache ich nicht allein, ihr habt es gerade schon gehört, ich habe von wir gesprochen, die hier oben stehen. Wir treffen heute viele Menschen in dieser Folge, die alle was mit der dänischen Sprache zu tun haben und zu Beginn ist Jakob bei mir. Good morning, Jakob.
Hi, Chris, willkommen hier.
Vielen Dank. Du bist, fragen wir es einfach mal so rum. Warum, was zeichnet dich aus, hier in der Folge über die dänische Sprache dabei zu sein?
Oh, das ist eine gute Frage, da muss ich weit ausholen. Also wie du wahrscheinlich auch, ich habe so Dänemark schon relativ früh in der Kindheit immer so ein bisschen passiv mitgekommen. Ich bin ursprünglich Deutscher und meine Eltern sind immer mit mir und meiner Familie nach Dänemark in Urlaub gefahren, also relativ klassisch, ne? Und mit so 13, 14 irgendwann hatte ich angefangen, mich besonders für das Land zu interessieren, also sprich Kultur, Geschichte, alles Mögliche. Irgendwann ging das nicht nur mehr auf Deutsch, die Informationen mir rauszusuchen, die ich gerne haben wollte, sondern halt auf Dänisch. Und da habe ich so stückweise versucht, anzufangen damit, mir was so selbst zu übersetzen. Es gab ja dann schon auch Google-Übersetzer und sowas. Und da hat man sich dann manchmal was zusammenbasteln können, was irgendwo Sinn ergeben hat. Und da habe ich dann halt mit der Zeit mehr und mehr Zeit reingesteckt. dann auch irgendwann angefangen, dänisches Radio zu hören, also sehr viel Dänisch zu konsumieren einfach. Und nach so ein paar Jahren habe ich dann ein relativ gebrauchbares Sprachniveau erreicht. Mhm. Und also so praktisch so auf so eine autodidaktische Art mir die Sprache angeeignet. Und nachdem ich dann mit meinem Abi fertig war, hatte ich dann auch ein paar Monate in Dänemark direkt verbracht, in so einer Schule auch mit Deutsch unterrichtet und so. Und meine C1-Prüfung, also das, was man auch in Dänemark braucht, um in Dänemark zu studieren zu können oder in Dänemark arbeiten zu können.
Beides machst du ja auch. Studierst du auch hier und arbeitest hier?
Genau, also ich studiere hier und ich arbeite hier. Da werden wir ja vielleicht dann später noch mehr dazu hören.
Unbedingt, ja.
Und ich unterrichte ja vor allen Dingen auch Dänisch.
Ja. Aber ganz kurz, C1 ist doch ein richtig hohes Niveau, ne?
Ja, also das ist, ich weiß nicht, ob das genau die Übersetzung davon ist, von dem, aber so Muttersprache, sprachlich ähnliches Niveau. Also es gibt da diese verschiedenen Stufen, A1, A2, B1, B2, C1 und das Allerhöchste, was es gibt, ist C2. Da kann man sich dann mit bestimmten Fachbegriffen, also in so Fachbereichen besonders gut ausdrücken. Da gibt es aber keine Prüfungen dafür, zumindest nicht in Dänemark. Also es ist schon, würde ich sagen, das Höchste, was man an der Sprachprüfung für Dänisch jetzt ablegen kann.
Ja,
genau.
Ja. Ja. Und du unterrichtest aber auch Dänisch.
Genau, also ich unterrichte Dänisch seitdem, also ich habe dann, nachdem ich in Dänemark war, mein Skandinavistikstudium gemacht im Bachelor und BWL auch studiert, und in dem Zusammenhang wurde ich dann mal vorgeschlagen, weil eine Online-Sprachschule halt Dänischlehrer gesucht hat,
habe ich gesagt. Ja. Wie heißt die?
Scandialingua. Mhm. Die Sprachschule für Nordeuropa, also gibt es auch alle anderen skandinavischen Sprachen und auch Finnisch. Da wurde ich, wie gesagt, vorgeschlagen, bin seitdem sehr glücklich damit gewesen und unterrichte jetzt seit, ich glaube schon über 3 Jahren müssten es fast schon sein, Dänisch online.
Genau.
Und macht mir ziemlich viel Spaß.
Ja, und wie man selbst Dänisch lernen kann und so, da sprechen wir später noch drüber in dieser Folge. Also wir treffen ja heute auch ganz viele verschiedene Leute, die uns alle was zum Dänisch, zur dänischen Sprache, zum Dänisch lernen sagen können. Also bleibt dran, wenn ihr noch mehr Tipps haben wollt, falls ihr Dänisch lernen wollt. Wir wollen aber mal ganz vorne anfangen, Dänisch. Wenn jetzt jemand das erste Mal in Dänemark Urlaub macht, gefühlt, was ist das für eine Sprache?
Also Dänisch ist natürlich schon, hat schon eine gewisse Verwandtschaft zum Deutschen. Da werden wir dann vielleicht später noch was hören von einem Experten zu dem Thema, aber es ist ja vor allen Dingen mit den nordeuropäischen Nachbarn verwandt. Aber was für Deutsche, die so den ersten Eindruck von Dänisch bekommen, wahrscheinlich am meisten auffällt, ist, dass man wesentlich weniger versteht, wenn man es hört, als wenn man es spricht. Wenn man es liest, ja, Entschuldigung. Das ist, würde ich sagen, schon so ein bisschen die Besonderheit des Dänischen, dass die Aussprache schon doch so unterschiedlich ist.
Ja,
und
ja,
auch so besonders im Vergleich zu anderen Sprachen.
Ja.
Das ist auch so die größte Herausforderung, wenn man sich auf Dänisch mit Schweden zum Beispiel oder Norwegern unterhalten möchte. Also es funktioniert, aber es braucht halt so eine gewisse Extra-Anstrengung, weil die Aussprache des Dänischen halt so besonders ist.
Ja, vielleicht wollen wir mal was hören, wenn wir jetzt hier aus dem Fenster schauen, aus diesem riesengroßen Fenster, was da vor uns ist. Was siehst du und wie ist das Wetter heute vielleicht hier in Kopenhagen?
Ja, das ist ja den Mal, ist ein warm, ist ein Efterårsmorgen, hvor vi har, sådan, jeg ved ikke, sådan, i hvert fald over sådan 12-13 grader, altså, så kan vi se havnen lige foran os med nogle bygninger.
Altså en Herbsttag, Herbsttag, habe ich verstanden. Und dass wir so 12, 13 Grad haben, hast du, glaube ich, oder irgendwie sowas in die Richtung?
Ja, über. Das war so ein bisschen, also es war jetzt eher eine Gefühlssache, eine Einschätzung. Ja,
ja, und dass wir hier auf den Hafen schauen.
Da geht es übrigens dann auch gleich weiter mit dem Wort Hafen. Das heißt ja Havn auf Dänisch. Mhm. Und wenn man Dänisch lernt, kann das ziemlich verwirrend sein, um mal ein Beispiel für die Aussprache zu geben. Havn, dann hat man it heu. Et hau, das ist dann ein Meer. Und das wird dann zu Hevel, wenn es das Meer ist. und dann hat man aber noch Heuen, das ist der Garten. Mhm. Also es ist nicht ganz so leicht auseinanderzuhalten, wenn man das geschrieben sieht. Und wenn man es gesprochen hört, ist es natürlich dann klarer, aber das dann erstmal mit reinzubekommen, ist nicht immer so richtig einfach, sage ich mal. Also das braucht man so ein bisschen Eingewöhnungszeit.
Aber weil du über das geschriebene Dänisch sprichst, da gibt es ja auch so ein paar Besonderheiten. Die Dänen haben ja, benutzen das gleiche Alphabet wie wir, aber die haben noch so ein paar extra Buchstaben.
Ja, also man hat zum Beispiel dieses O, also einen A praktisch mit so einem Kreis drauf. Und diesen Buchstabe gibt es eigentlich gar nicht so lange. Also vielleicht so ein, ich würde mich jetzt überraschen, wenn es den länger als 100 Jahre geben würde.
Und, das sieht man ja ganz gut bei Aarhus, was man ja noch wie früher schreibt mit 2a nämlich. Ne?
Genau, weil 2a heißt nämlich auch O. Was vielleicht viel größere Besonderheit ist, ist, dass man überhaupt diesen Laut O hat, der relativ häufig vorkommt. Dann hat man ja noch dieses Ö. Das ist für uns Deutsche jetzt eigentlich gar nicht so fremd, wie das jetzt für andere Muttersprachler ist, weil wir den Laut ja im Grunde auch haben, aber da gibt es dann unterschiedliche, wie zum Beispiel hat man einmal einen Ö, wie ein Höst für wie sagt man, Ernte. Mhm. Dann hat man auch ein Ö wie in Gör, also für Machen. Mhm. Der Ö-Laut hört sich anders an. Den Buchstaben, den gibt es eigentlich schon ziemlich lange im Dänischen. Und dann hat man noch dieses Ä, und da ist das Problem eigentlich genau das gleiche wie bei dem Ö. Da gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten, wie spreche ich das aus?
Also das E im Sinne von ein verschmolzenes A und ein E.
Genau, das Problem ist ja, es ist ja nicht einfach nur ein Ä wie bei uns. Es kann mal als E ausgesprochen werden, aber bis halt in bestimmten Situationen sogar als sowas, was man wie sagen könnte wie ein A. Also das ist schon... ist schon ein bisschen ein Dschungel, durch den man sich da durch so kämpfen muss, was die Aussprache angeht. Aber die Buchstaben sind natürlich auch in der Schrift besonders, ja. Ich glaube, da gibt es, das ist auch so eine Besonderheit, nur auf, ich glaube, Dänisch und Norwegisch sind die einzigen Sprachen, die dieses Alphabet so mit diesen Buchstaben haben.
Das ist interessant, dass du so viel über die Aussprache sprichst, weil ich glaube, das ist ja auch etwas, wovor sich Menschen, die Dänisch lernen wollen, so ein bisschen fürchten. Diese Aussprache, die ist gar nicht so einfach, oder? Es haben viele Menschen Angst davor.
Ja, also das ist so auf jeden Fall mein Eindruck beim Unterrichten, dass das eine größere Schwierigkeit ist, in Bezug darauf, wann man Erfolg hat, die Sprache anzuwenden. Und das ist halt auch so genau der Grund, warum ich so ein bisschen den Ansatz habe, dass man da am ehesten drauf schaut, weil man da die schnellsten Erfolge dann irgendwie bekommt, wenn man das trainiert. Also das ist tatsächlich, würde ich schon sagen, so das für uns Deutsche die größte Hürde, dass man sich an die Aussprache gewöhnt. Das bedeutet vor allen Dingen das Hörverstehen, aber halt auch das Sprechen.
Aber es gibt schon Regeln, man kriegt das irgendwann mit. Oder wie kommt man am schnellsten, sage ich mal, zu einem guten Ausspracheverständnis, Klangverständnis für das Dänische?
Also was natürlich extrem viel hilft, ist so viel Input zu bekommen, wie geht. Allein das, dass ich mich an die Sprechmelodie von einer gewissen Sprache gewöhnen kann, obwohl die Laute eigentlich gar nicht so verschieden sind zwischen den Sprachen, macht es mir schon viel leichter, die zu verstehen. Das ist schon so der erste Punkt. Also einfach so viel hören, wie es geht. Und dann hört man vielleicht auch irgendwann diese kleinen Unterschiede raus. Weil für viele dänische Ohren, die einen Unterschied zwischen verschiedenen Lauten hören können, ist es für uns so, okay, das ist ja eigentlich das Gleiche, aber es ist es nicht. Und da muss man einfach so ein bisschen sich sensibilisieren, indem man viel Zeit da reinsteckt, sich damit zu beschäftigen. Aber es kann halt auch helfen, es gibt so ein paar Grundregeln, die das schon viel einfacher machen, würde ich sagen. Ja, und dann kommt es halt auch immer so ein bisschen drauf an, was ist man für einen Lerntyp, wie lernt man am besten, wie strukturiert und so weiter.
Ja, aber das ist alles machbar, sagst du.
Ja, also anhand meiner eigenen Erfahrung kann ich das sagen und ich kenne ja auch von meinem Unterricht einige oder von meinen Kursen einige, die das bestätigen können. Also ich hatte jetzt zum Beispiel eine Gruppe, Das fand ich ziemlich motivierend. Mhm. Bei der eine Teilnehmerin, die schon seit 2 Jahren oder so bei mir lernt, jetzt gesagt hat, dass sie ihren Ferienhausnachbar sich eine halbe Stunde mit dem unterhalten hat, komplett auf Dänisch. Zu allen möglichen Sachen, was sie da haben und sowas. Und das macht einen natürlich schon ein bisschen stolz, ne? wenn man weiß, dass das, was man macht, halt auch dann zum Erfolg führt, zu dem gewünschten Erfolg.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Aber das Hören, das kann man ja relativ einfach machen. Es gibt ja inzwischen überall Medien, Podcasts, die man sich auf Dänisch anhören kann. Mhm. Beim dänischen Fernsehen finde ich immer ganz toll. Da kann man übrigens, jeder kann einige Sachen abrufen. Ich glaube, manche sind dann im Ausland gesperrt, wenn man jetzt zum Beispiel aus Deutschland zugreift. Aber da gibt es ganz oft so Dokumentationen, wo man sich den Untertitel mit einblenden kann. Das finde ich dann auch immer klasse. Da kann man mitlesen und kann gleichzeitig hören, wie es ausgesprochen wird.
Genau, das ist so eine Möglichkeit und das ist ja auch das, wie ich Dänisch gelernt habe eigentlich. Ne? Also ich habe einfach sehr viel konsumiert und dann immer das aufgeschrieben, was neu ist. Ja, aber das ist natürlich absolut. Ne? Und dann gibt es auch sehr viele gute Podcasts, wie du selbst das machst. Es gibt ja auch auf Dänisch so den einen oder anderen, die vielleicht dann auch schon, manche sind auch geeignet für neue Lerner, also die Sprache erst lernen wollen, wo man erst so ein bisschen reinkommen muss. Mhm. Also da hat man eine Vielzahl von Möglichkeiten, wo man sich irgendwie berieseln lassen kann mit Dänisch.
Kennst du da welche, die so besonders geeignet sind? Ansonsten kannst du mir die im Nachhinein einfach schicken und wir packen sie in die Shownotes.
Das schicke ich dir gerne mal zu, ja.
Also wenn ihr da ein paar Tipps braucht, das packen wir in die Shownotes. Links zu Podcasts, die so für Einsteiger gut geeignet sind. Ich glaube, da kommt man gut weiter mit oder kann man gut anfangen, sage ich mal so. Ja. Mhm. Wie lange hast du denn jetzt am Ende gebraucht? Du hast gesagt, du hast Autodidakt angefangen zu lernen, also hast dir wirklich alles selbst beigebracht. Mhm. Bist du so auf ein ordentliches Niveau gekommen bist, hast du dann wahrscheinlich im Urlaub ausprobiert zu sprechen?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ist jetzt so ein bisschen im Rückblick betrachtet nicht so leicht zu sagen, wo der Knackpunkt war, weil ich halt immer schon... Also wenn ich die Gelegenheit hatte, das zu sprechen, dann habe ich es gemacht. Das war vielleicht so ein bisschen auch diese jugendliche Naivität, die mir da so ein bisschen in die Hände gespielt hat, weil es mich nicht großartig interessiert hat, ob da ab und zu mal ein Fehler vorgekommen ist. Mhm. Aber ich würde sagen, so mit 16, 17 rum müsste das irgendwann gewesen sein, wo ich dann halt auch spontan in Gesprächen so beteiligen konnte, dass ich nicht irgendwie extrem lange drüber nachdenken musste. Ja.
Also schon ein paar Jahre, aber du hast auch echt einiges an Zeit investiert, oder?
Genau, ja. Also was ich halt dazu sagen muss, ich habe halt seitdem ich so 13, 14 bin, im Schnitt würde ich schon sagen, mindestens eine Stunde, ich glaube, es sind eher an den meisten Tagen 2 Stunden mit irgendwas Dänischem beschäftigt. Aber das eher passiv, ne? Also ich habe mir zum Beispiel, und da würde ich dann auch immer empfehlen, wenn man Dänisch lernen will, sucht euch irgendwas raus, was euch interessiert. Ich interessiere mich zum Beispiel unter anderem für Fußball, habe ich mich interessiert. Ne? Und dann immer die Neuigkeiten, die ich sonst auf Deutsch gelesen hätte, hätte ich dann halt auf Dänisch gelesen oder sowas. Ne? Also das sind dann halt so Sachen, wo man gar nicht so richtig merkt, ich lerne hier gerade. Das sind mit diesen 1-2 Stunden sich mit irgendwas Dänischem beschäftigen gemeint.
Ja. Okay, also dann kann man ja sich der Sprache auf vielen verschiedenen Arten und Weisen nähern. Man hat ja trotzdem immer noch mal so ein bisschen das Gefühl, dass das Dänisch ist irgendwie so ganz anders und trotzdem manchmal so gar nicht anders. Täuscht dieser Eindruck?
Würde ich nicht sagen. Also es gibt ja schon, und da wird ja vielleicht Thomas dann was dazu sagen, so eine gewisse Schnittmenge auch im Wortschatz und in Teilen der Grammatik auch. Also das ist nicht komplett verwerflich, sage ich mal, die Aussage. Auf der anderen Seite ist ja, was ich jetzt schon angedeutet habe, die Aussprache. Mhm. Ich würde sagen, grundverschieden. Das würde das auf jeden Fall bestätigen. Ja, also es gibt Bereiche, da sind Deutsch und Dänisch schon sehr ähnlich. Mhm. Und dann gibt es aber auch Bereiche, wo man denkt, okay, was ist das jetzt für eine Sprache? Also ich kann das gar nicht so richtig einordnen.
Ja. Wir wollen uns dem Ganzen noch etwas nähern, denn wir haben uns verabredet mit einem Sprachforscher hier an der Universität in Kopenhagen, Thomas Ollander. Mhm. Und ich würde sagen, wir machen uns mal auf den Weg dahin und vielleicht können wir ja den einen oder anderen Dänen fragen, was sie für Tipps haben, wenn man ihre Sprache lernen will.
Genau, das finde ich eine sehr gute Idee.
Ja.
Machen wir uns mal auf den Weg.
Ja. Und da haben wir die Däninnen und Dänen in der Innenstadt von Kopenhagen erst einmal gefragt, welchen Tipp haben Sie denn für Menschen, die Dänisch lernen wollen? Es ist eine ziemlich schwere Sprache, weil es Wörter mit verschiedenen Bedeutungen gibt, aber du sprichst sie sehr ähnlich aus. Ein Schritt nach dem anderen, ich weiß nicht.
Listen carefully.
Genau zuhören. Dänisch ist so schwer, weil wir mit den Vokalen rollen.
Because we are rolling with a lot of with the vocals and so on, you know.
Practice, 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 I suppose.
Üben, 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 denke ich. Es ist schwer und du musst viel üben. Mein Vater ist aus England und er hat immer noch einen Akzent. Es ist schwer, den loszuwerden.
Very difficult to get rid of.
Get Danish friends.
Finde dänische Freunde. Unglücklicherweise sprechen sie alle Englisch und wollen das auch mit dir. Aber du musst widerstehen und sagen, hilf mir mit Dänisch. Finde dänische Freunde, das ist der beste Weg.
Get Danish friends, that's the best way.
Und was muss man eigentlich sagen können, wenn man Dänisch-Experte werden will? Es ist ein Zungenbrecher. Rote Grütze mit Sahne. Wenn du das sagen kannst, bist du ein Experte.
Grød med fløde.
Blød og grød. Rødgrød med fløde.
Rødgrød med fløde.
Rødgrød med fløde.
Yeah, well, the classic.
Der Klassiker. Probier mal.
Rødgrød med fløde.
Okay.
But actually my granddad, he had a harder time.
Aber mein Großvater hatte Probleme damit. Also Brücke zu sagen. Der Buchstabe O ist schwer im Dänischen.
Say bro.
So. Okay, wir haben es jetzt hier rüber geschafft nach diese, ist ja eigentlich auch so ein Ding für die dänische Sprache. Wir sind jetzt hier auf einer kleinen Insel, die zu Kopenhagen gehört, ne? Die ganz anders geschrieben wird, als sie eigentlich ausgesprochen wird. Der Deutsche würde jetzt wahrscheinlich sagen Amager, aber ganz anders.
Ja, und der Däne sagt halt praktisch Ammer. Ja. Und wenn man mit der Metro fährt zum Beispiel, dann wird, ist die Ansage dann auf Dänisch immer irgendwas mit Amma und die Englische ist dann irgendwie so Ammeier, weil das die alte Form ist.
Ah, okay.
Und da kommt man dann irgendwie so hin. Und deswegen heißt dieser Campus, wo wir uns jetzt gerade auch drauf befinden, KUE, also Köpenhagens Universität, Amma.
Ah, okay.
Genau.
Also ein totschicker Campus, hätte natürlich nichts anderes erwartet von Dänemark und von Kopenhagen, wo ja wirklich viel Wert immer auf Design gelegt wird, auf schicke Gebäude, schöne Plätze. Wir haben hier ja natürlich die Radständer überall und dann hier vorne so kleine Brücken. Was befindet sich denn auf diesem Campus hier? Also hier sind wir jetzt gleich mit Thomas verabredet, ne?
Mhm. Da sind wir praktisch im Bereich der humanistischen Fakultät.
Mhm.
Sich hier befinden und ansonsten gibt es ja noch Jura und all sowas ist hier angesiedelt. Da sind natürlich andere und verschiedene Standorte in Kopenhagen, wo die Kopenhagener Universität Räumlichkeiten hat. Und Thomas ist dann praktisch an dem Institut für Sprachen dann.
Ja, okay, das ergibt Sinn. Mhm. Wir haben hier, jetzt können überall reingucken, das finde ich so cool. Die Fassaden bestehen eigentlich alle aus Glas. Da sehen wir Leute irgendwie in der Bibliothek an ihren Tischen sitzen und arbeiten. Wir sehen hier einen großen Vorlesungssaal mit ganz vielen Stühlen und eigentlich alles total offen. Und wir gehen jetzt hier in diese Richtung, ne? Hier
genau.
Über die Brücke, auch hier wieder typisch Kopenhagen, so kleine Kanäle überall. Mhm. Richtig schön. Und du studierst auch hier, ne?
Genau, also ich studiere hier, genau in diesem Gebäude gehe ich bestimmt 3-4 Mal die Woche ein und aus.
Ah, okay.
Also es bekommt mir sehr bekannt vor und studiere da in einem Studiengang, der heißt Sprachpsychologie, wo man sich so ein bisschen beschäftigt damit, wo sind psychologische Aspekte in der Sprache und wo sind sprachliche so Aspekte in der Psychologie.
Ja,
also,
okay.
Um es relativ kurz zu fassen.
Ja, ja. Ja. Durchaus ein spannendes Gebiet. Und das ist aber auf Dänisch oder auf Englisch der Kurs?
Also mein Studiengang ist komplett auf Dänisch. Also wir verwenden natürlich auch englische Texte, die wir dann reflektieren, auch in den Seminaren.
Mhm.
Aber wir diskutieren die alle komplett auf Dänisch.
Ja, ja.
Also ich bin tatsächlich auch der nicht ganz. Es gibt zwei Nicht-Dänen.
Ja.
Unter den 35 Mitstudierenden, die ich habe. Und das bin einmal ich und eine Norwegerin.
Ja,
aber
cool.
Ansonsten.
Aber ist doch richtig, das zeigt doch einfach, wie gut du Dänisch kannst. Also richtig klasse. Kommen wir vorne rein?
Genau, wir könnten jetzt hier vorne zum Beispiel reingehen.
Ja, dann lass uns das nochmal probieren.
Ja.
Köpenhagens Universität.
Ja, komm rein.
Sehr gut.
22 und du meintest, wir müssen in den fünften hoch.
In den fünften Stock, ja.
Versuchen wir Fahrstuhl zu
bekommen. Das machen wir doch mal.
Ja, okay.
Wir fahren mal hoch und gucken, wo Thomas ist.
Ja.
So, dann sind wir in der fünften Etage, ganz oben angekommen und schauen jetzt mal, wo sich Thomas befindet. Ah, hier. Da sitzt jemand im Büro und schaut uns erwartungsvoll an. Hi, Thomas.
Hallo.
Hi, Thomas.
Hallo.
Ja, dai litet möde dai.
Für die willkommen.
Vielen, vielen Dank. Wir haben ja vorher schon geschrieben, also ein bisschen kennen wir uns von E-Mail und so weiter. Und das hier ist dein Büro. Mit vielen Büchern, wie sich das für einen Sprachforscher erwartet.
Ja, genau. Das Problem ist eigentlich sind die Bücher nur hier, weil ich zu Hause keinen Platz habe. Und dann ist es einfacher, die Bücher hier hinzustellen.
Ja.
Eigentlich benutze ich so, also die letzten 5 oder 10 Jahre benutze ich die Bücher selten. Also ich habe PDFs von den meisten Sachen. Und ja.
Lässt sich auch einfacher die Dinge suchen. Ne? Man gibt einfach ein Wort ein und schon.
Genau.
Das ist schon immer an der Stelle.
Ja, ja. Ja. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Wollen wir uns setzen? Ja. Dann können wir uns also ein bisschen bequem machen. Genau. Thomas Olender. Ja,
genau. Schön.
Und ich habe schon ein bisschen auf deine Internetseite geguckt. Ich weiß ein bisschen, wer du bist, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Magst du dich kurz selbst vorstellen?
Ja, also mein Name ist Thomas Olender. Ein schwedischer Name, kann ich vielleicht später erzählen, warum. Und ich bin, wie heißt das auf Deutsch eigentlich? Lektor heißt es auf Dänisch.
Ja, auch Lektor.
Lektor für indogermanische Sprachen hier an der Universität Kopenhagen.
Ja.
Und bin ja seit 2008 hier angestellt und war schon früher auch, habe ich so hier studiert und hatte mein Doktorat auch hier in Kopenhagen geschrieben.
Ja.
War dann zwei Jahre in Bulgarien, aber ich beschäftige mich mit indogermanischen Sprachen vor allem und so mit dem Zusammenhang zwischen den verschiedenen indogermanischen Sprachen.
Ja.
Ja.
Also das ist so, du sprichst auch total viele Sprachen, ne?
Ich spreche nicht so viele Sprachen eigentlich. Oh, okay. Also es ist immer eine schwierige Frage besonders für Sprachwissenschaftler, dann ist es eher so, ja, wir haben ja ein paar Sprachen, die wir gut sprechen und dann gibt es immer mehr Sprachen, die man immer schlechter spricht und dann am Ende, kann ich vielleicht zwei Wörter auf Ossetisch oder so.
Aber dein Deutsch ist prima. Du bist ja der Däne, du bist hier in Dänemark geboren, ne?
Ich bin in Dänemark geboren, ja, aber mein Vater ist Deutsch. Wir haben zwar nie Dänisch gesprochen zu Hause, leider. Er hat sich immer bemüht, Dänisch zu werden. Aber von da kommt so, Teil meiner Deutschkenntnisse kommen von ihm und von meiner Familie, also von seiner Familie. Und dann habe ich auch ein Jahr in Berlin gewohnt, so mit 16 Jahren, 16, 17 Jahren habe ich in Berlin gewohnt. Und ich war auch als Doktorand, habe ich ein paar Monate auch noch in Berlin gewohnt und ja, habe auch deutsche und österreichische Freunde und so.
Also Dänisch ist deine Muttersprache und es ist natürlich, wenn ich so rumfrage, Freunde oder Bekannte oder wenn ich jemandem erzähle, Dänisch, ich beschäftige mich viel mit Dänemark, bin dort viel unterwegs und sagen die immer, die Dänen, die sprechen ja komisch. Ich habe immer so das Gefühl, jede Sprache hat ja so ein bisschen auch wie eine Seele. Ja, irgendwie so etwas ist so anders vom Klangbild her. Was würdest du denn sagen, wie ist Dänisch? Wie ist die dänische Sprachseele?
Die dänische Sprachseele, das ist schwierig. Da muss ich sagen, als Wissenschaftler, finde ich eigentlich, dass alle Sprachen gleich sind, mehr oder weniger, und dass es irgendwie, also die sind nicht gleich, die sind ja alle verschieden.
Ja.
Aber ob die Sprache so eine eigene Seele hat, das finde ich vielleicht ein bisschen zu schwierig zu beantworten. Da solltest du vielleicht einen Sprachpsychologen
fragen. Okay, die Frage müssen wir uns noch merken, Jakob, da müssen wir nachher noch drüber sprechen. Aber es ist ja immer so, ich finde, es klingt schön, wenn man Dänisch hört. Andere sagen immer, oder diese berühmte heiße Kartoffel im Mund, ja, genau. Das sagt man ja immer. Ne? Dann kommen wir jetzt mal zum wissenschaftlichen Teil und nicht über Seelen hier sprechen. Wo muss man denn die dänische Sprache verorten? Ich persönlich habe immer so ein bisschen das Gefühl, da ist irgendwie ein bisschen Deutsch mit dabei und irgendwie so auch ein bisschen Englisch und uns ist irgendwie von allem etwas. Wo gehört sie genau hin?
Also so geschichtlich ist das Dänische am engsten mit dem Schwedischen und Norwegischen verwandt. Und dann etwas weiter draußen liegt das Färöische und das Isländische. Und also das Schwedische und Dänische und eigentlich auch so das Norwegische im Sinne von Bokmål gehört zum Ostnordischen, zum ostnordischen Zweig der nordischen Sprachen. Und dann haben wir den westnordischen Zweig, wo Färöisch und Isländisch gehören. Mhm. Und etwas weiter weg kommen dann das Deutsche und das Englische und das Niederländische, Friesische und so weiter. Mhm. Das heißt, eigentlich sind wir, wenn man sagt, dass das Dänische mit dem Schwedischen wenn das eine Cousine ist und dann das Isländische und Färöische ja ein so, wie heißt das, eine zweite Cousine, sagt man das?
Zweiten Grades, ja.
Zweiten Grades, ja. Dann wäre das Englische und Deutsche eher dritten Grades.
Ah, okay. Ja. Wie hat sich dann das Dänische entwickelt? Kann man da irgendwie so sagen, wo es herkommt, wo die Ursprünge liegen?
Ja, das, das kann man sagen, ja. Also, wenn man so von der Gegenwart anfängt und zurückschaut, dann ist Dänisch, hat so seine eigene Entwicklung, sollen wir sagen, so ungefähr 1000 Jahren. Aber wenn man 1000 Jahre zurück in die Zeit reist, dann kommt das Schwedische hinzu. Also vor 1000 Jahren hat es nur ganz wenige Unterschiede, wenn überhaupt, zwischen dem gegenwärtigen Dänischen und Schwedischen gegeben. Und noch ein paar hundert Jahre weiter zurück kommt auch das Isländische, das Westnordische. Und vor 2000 Jahren oder vielleicht etwas mehr war das Dänische und das Schwedische, Norwegische, Isländische und das Deutsche und Englische und auch das Gotische, eine ausgestorbene Sprache, waren alle eine Sprache, kann man sagen. Oder die stammen alle von derselben Sprache, von dem Urgermanischen, wie wir es nennen.
Okay, und das hat sich dann über die Zeit, über die regionalen Unterschiede wahrscheinlich immer weiter entwickelt, ne?
Hat sich immer weiter entwickelt, ja. Dann das Dänische und Schwedische haben denselben Kurs genommen, wogegen das Deutsche dann in eine andere Richtung sich entwickelt hat, zuerst mit dem Englischen, und dann haben sie sich gespalten.
Vielleicht kannst du noch was sagen zum Einfluss des Deutschen. Es gibt, ja einen relativ großen Teil des dänischen Wortschatzes, das ja irgendwie niederdeutsche oder aber auch hochdeutsche Einflüsse aufweist.
Ja. Also vor 1000 Jahren war das Dänische eher so eine alte germanische Sprache und auch eigentlich so normal konservativ, kann man sagen, aber dann im Mittelalter, so von ungefähr von 1000 nach Christi Geburt und bis 1500, haben wir unheimlich viele deutsche, mittelniederdeutsche Lehnwörter in die dänische Sprache bekommen. Und das Dänische, der Wortschatz hat sich wirklich sehr viel verändert, unter den 400-500 Jahren im Mittelalter, weil eben so viele Lehnwörter ins Dänische gekommen sind.
Aber woran lag das? Weil die Dänen viel Handel getrieben haben mit dem Deutschen? Ja.
Ich glaube, das war der wichtigste Grund, ist eben der Hanse, wie heißt es, Hanse?
Die Hanse-Gemeinschaft.
Hanse-Gemeinschaft, ja, genau. Und da waren viele Handwerker und viele überhaupt norddeutsche Leute waren in Dänemark überall und haben eben Niederdeutsch gesprochen. Mhm. Und das hat und die meisten oder viele Dänen haben auch dann Deutsch lernen müssen und haben Deutsch vielleicht zwei Sprachen gesprochen. Und daher sind so viele Lehnwörter in die Sprache gekommen.
Weil Sprache ist ja immer was Supermenschliches, ne? Also, ne, das wird von den Menschen geformt und gemacht. Und wenn dann eben viele Kontakte nach Deutschland und so bestehen, und da gibt es dann diese kleinen Schnittmengen, und dann schwappt das eine in das andere über und wahrscheinlich auch zurück,
genau,
oder?
Ja.
Gibt es denn auch Beispiele aus der Zeit, aus der Hansezeit? Gibt es da auch Beispiele, wo du sagst, so ja, da kann man genau sagen, das ist ein deutsches Wort?
Also es gibt viele Wörter im Dänischen, die mit den Präfixen, also mit den Vorstabungen B und vor anfangen. Mhm. Also zum Beispiel begriebe, versto, die dem Deutschen begreifen und verstehen entsprechen. Und das ist so ein Zeichen für Lehnwörter aus dem Mittelniederdeutschen. Und es gibt unwahrscheinlich viel. Man sagt, es sind so in einem normalen dänischen Text sind ungefähr 16% deutschen Ursprungs.
Ja. Und das sind dann die Stellen, die Dänisch lernen, wahrscheinlich besonders gut gefallen, weil sie sagen, ah, das kommt mir bekannt vor. Das kann ich ganz gut.
Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, warum ich würde sagen, dass das Dänische eigentlich für Deutsche leicht sein sollte. Mhm. Und erstens ist es, weil wir ja eben vom selben Ursprung kommen. Also vor 2000 Jahren gab es keinen Unterschied zwischen dem Dänischen und Deutschen. Und das andere, das vielleicht das auch wichtig ist, sind eben die vielen Lehnwörter aus dem Deutschen ins Dänische.
Aber vielleicht kannst du mal sagen, Lehnwörter, das sind ja dann Worte, die nimmt man in die eigene Sprache auf. Aber es gab ja davor sicherlich auch einen eigenen Begriff dafür. Warum entscheidet man sich dann, lieber den einen zu nehmen, als den, den man eigentlich bisher immer benutzt hat?
Ja, gute Frage. Also das eine sind so neue Begriffe, die, die entstehen und dann muss man irgendein Wort dafür haben und dann nimmt man vielleicht, wie zum Beispiel, man sagt Computer statt, ja, also weil es eben kein Wort dafür früher gegeben hat, oder Telefon hat man hier ein, das ist eigentlich Griechisch und so weiter. Also wenn neue Sachen entstehen, dann muss man ein neues Wort dafür haben. Und das andere ist, ja, es kann eine Frage von so von Mode sein, also dass einige Sprachen cooler sind zu irgendeiner Zeit. Jetzt habe ich cool gesagt, das ist ein englisches Lehnwort. Und ich habe das vielleicht benutzt, weil ich das irgendwie cool finde, Englisch zu reden. Und das passiert ja auch im Deutschen, dass es so viele Lehnwörter aus dem Englischen im Moment gibt, weil Englisch irgendwie jedenfalls in gewissen Umgebungen einen höheren Status hat. Und das ist so ein, ja, das ist häufig der Fall, dass eine Sprache eine höhere Prestige hat und deshalb nehmen die Sprecher Wörter von der Sprache in ihre eigene Sprache ein.
Aber es gibt ja im Dänischen auch so einige Begriffe, wo man ganz einfach das englische Wort dafür benutzt, zum Beispiel Wochenende. Gibt es ja gar kein dänisches Wort, sagt man auch Weekend.
Ja, genau.
Warum ist das so?
Gute Frage eigentlich. Also ich weiß nicht, hatten wir früher ein dänisches Wort dafür haben. Das, man könnte ja Urene sagen oder so, aber das würde niemand jetzt verstehen. das wäre die eine Möglichkeit. Aber sonst, ja, die gute Frage eigentlich.
Ja, aber es wird tatsächlich gemacht, ne, dass es so ein paar Worte gibt, wo man sagt, so ja, da benutzen wir einfach das englische Wort, weil haben jetzt gerade kein Dänisches zur Hand.
Ja, genau. Ja, ja.
Aber ich glaube, es ist auch andersrum. Also es gibt auch ein paar dänische Wörter, wofür es im Deutschen nur ein englisches gibt. Fällt blöderweise nur gerade keins ein. Aber es gibt zum Beispiel Couch Potato, und wo man auf Dänisch Sofa-Kartoffel hat. Oder?
Sofa, ja. Okay, auf Deutsch sagt man Couch Potato.
Ja, genau. Im Deutschen sagt man, kann ich nicht Couch Kartoffel, sondern sagt man auch Couch Potato. Ja. Stimmt, ja, okay. Ja, ja. Ihr habt mich überzeugt.
Ja, ja. Gutes Beispiel.
Ja. Ich hab mal gehört, ich kann das super jetzt mal an den Experten fragen zu können, ich habe mal gehört, dass das Dänisch auch ganz viel Einfluss aufs Englische hatte, weil die Wikinger darüber gefahren sind. Stimmt das?
Ja, das stimmt eigentlich, und also das ist dann eben lange her. Aber man spürt es immer noch, also es gibt es gibt einige englische Wörter, die wo man sehen kann, okay, das ist hier nicht die richtige englische Entwicklung. Also irgendwas ist nicht schief gegangen, sondern es ist was anders passiert. Ja. Und das kommt daher, dass die Wörter nicht direkt vom Urenglischen, sagen wir so, gekommen sind, aber sind eben von dem Nordischen entlehnt worden. Mhm. So zum Beispiel Egg, das Ei auf Englisch, hat stimmt, die falsche Entwicklung und kommt vom Nordischen, weil das G eigentlich zeigt, dass es hier um ein nordisches Wort geht.
Ah,
und auch andere Wörter wie
Window.
Und man hat zum Beispiel Shirt und Skirt auf Englisch, wo das SK im Englischen eigentlich nicht erlaubt war zu einer gewissen Zeit, aber sie haben dann das wieder eingeführt durch Lehnwörter aus dem Nordischen.
Ja, spannend. Mhm. Und über solche Buchstaben kann man relativ viel identifizieren. Ne? Du hast mir vorher mal geschrieben, es gibt ja auch so Buchstabenverbindungen vom Deutschen ins Dänische und zurück. Ich konnte mir darunter nicht so sehr viel vorstellen, aber du kannst es uns ja jetzt erklären. Also was sind denn, ich habe einmal nur nachgeschlagen, Sound Correspondences nennst du das, Entsprechungen würde man vielleicht im Deutschen sagen. Wo ist da die Verknüpfung?
Also nehmen wir zum Beispiel das Wort für Maus auf Deutsch, das heißt auf Dänisch Mus und auf Englisch Maus. Ja, das ist irgendwie, da haben wir ein U auf Dänisch, das einem Au auf Deutsch entspricht. Und dasselbe haben wir dann im Wort für Haus, das auf Dänisch Hus heißt. Und für Laus, das auf Dänisch Lus ist. Das heißt, auf Dänisch heißen Husmus, heißt es Husmus, Lus, das dem Deutschen Hausmauslaus und dem Englischen auch Hausmauslaus entspricht. Und das sind diese Lautentsprechungen, die eher systematisch sind und zeigen, dass die Sprachen von derselben Ursprache kommen, dem Urgermanischen.
Genau, da sieht man wieder, dass sie verwandt sind, nur eben über 2-3 Grade.
Genau, ja, ja, genau.
Wenn es darum geht, Dänisch zu lernen, ja, also es wird bestimmt einige Leute geben, die den Podcast hören und sagen, Mensch, Dänisch würde ich gerne lernen. Boah, ist das schwierig aus mit der Aussprache und so weiter. Da gibt es ja so eine ganz besondere Schwierigkeit, die vielen Leuten schwerfällt. Ja. Du nickst schon und lächelst.
Ich glaube, ich weiß, wovon es geht. Mhm. Ja. Also wir haben den Stoßton im Dänischen. Stød heißt es. Ich hab schon Hus, Mus, Lus gesagt, die alle drei einen Stoßton im Vokal haben. Ja. Wenn sie ohne Stoßton ausgesprochen würden, dann wäre es eher Hus, Mus, Lus. Also der Gegensatz zwischen zum Beispiel Hus und Hus. Mhm. Ein Hus hat keinen Stoßton, ein Hus hat einen Stoßton. Mhm. Und das ist, was das für das Dänische etwas Besonderes ist. Und das Schwierige dabei ist, dass wenn man eine Wurzel hat, zum Beispiel Hus, dann gibt es einen Stoßton, fein, das kann man lernen. Mhm. Aber dann im Plural, also in Mehrzahl, heißt es Huse. Dann verliert das Wort den Stoßton. Also ein Haus, mehrere Häuser, heißt auf Dänisch et hus, flere huse. Also der Stoßton ist in einigen Fällen im Wurzel da und dann verschwindet es, wenn es so ein, im Plural oder mit den Verben hat man das zum Beispiel im Infinitiv. Löbe heißt laufen, aber ich laufe heißt ja löber. Mit dem Stoßton. Mhm. Der Infinitiv hat keinen Stoßton, aber der Präsens hat einen Stoßton.
Wie muss man sich diesen Stoß vorstellen? Also wenn jetzt jemand zuhört und sich fragt, so ja, Moment mal, also ich habe da schon einen Unterschied gehört, aber wie macht man den? Kann man das so einfach sagen?
Ich glaube eigentlich, die Aussprache ist ziemlich leicht und die meisten Ausländer schaffen das. Mhm. Also das ist eigentlich kein Problem. Das Problem ist zu wissen, wo man den benutzen soll und wo nicht eben. Mhm. Und das Problem ist oft, es gibt Ausländer, die sehr gut Dänisch reden, aber den Stoßton etwas zu oft aussprechen in zu vielen Wörtern, weil die denken, okay, jetzt das ist ein dänisches Wort, es muss den Stoßton haben.
Ja, ja.
Und das ist so. Und dann als Däne, jedenfalls als Kopenhagener, merkt man das sofort, dass hier da war irgendwas. Also wenn Leute perfekt Dänisch reden und einen Stoß irgendwo hin machen, wo da kein Stoß sein sollte, dann merkt man sofort, entweder ist dieser Mensch aus irgendeiner Gegend von Dänemark, wo man den Stoßton nicht hat, oder er ist ein Ausländer.
Aber das gibt es auch, dass es tatsächlich Gegenden gibt, wo man den Stoßton gar nicht benutzt hier in Dänemark.
Genau, wir haben so die Stoßlinie, das Dänemark von Westen nach Osten durchquert. Und südlich von dieser Linie gibt es im Prinzip in den Dialekten gibt es keinen Stoßton. Zum Beispiel auf Bornholm. Also wenn man Dänisch lernen möchte und keinen Stoßton lernen möchte, dann sollte man eben den Bornholmer Dialekt lernen.
Ja. Aber die Standardsprache ist das Reichsdänisch, ne? Das sagt man ja so.
Ja, Reichsdänisch, ja. Hört sich ein bisschen komisch an, aber ja.
Hört sich komisch an, ist aber so. Und da gibt es diesen Stoßton und man muss gut lernen, wenn man an Dänen vormachen will, dass man selbst Däne ist oder wie auch immer. Du hast gesagt, vielleicht ganz kurz, ich weiß, es ist nicht dein Fachgebiet, aber es gibt viele verschiedene Dialekte hier in Dänemark, ne?
Es gibt viele verschiedene Dialekte, aber die meisten sind so im Rückgang. Also es gibt, so sagen wir 150 Jahre her, gab es viel mehr Dialektsprecher und die Dialekte waren viel mehr verwendet. Mhm. Aber jetzt gibt es so seit vielleicht die letzten 80 oder 100 Jahre oder so, sind die Dialekte viel im Rückwärtsgang.
Auch so wieder so eine Modeerscheinung wahrscheinlich, ne? Dass man irgendwie sagt, so Dialekte sind nicht so.
Genau, die Standardsprache, was Kopenhagener Dänisch ist, war und ist immer noch prestigevoller als die anderen Dialekte.
Angesehener. Ja. Bildungsbürger vielleicht auch. Also so
genau, ja.
Und das kennen wir auch aus Deutschland, dieses Problem.
Weil das vor allen Dingen auch über die Medien dann halt auch die Sprache ist, die verwendet wird. Mhm. Ne? Also das ist zum Beispiel der Unterschied zu Norwegen, wo man auch im Rundfunk jetzt oder in so einem Podcast-Format wie hier mit seinem Dialekt normal auftreten könnte, ohne dass das jetzt irgendwie bedeuten würde, dass man irgendeinen niedrigeren Bildungsstatus oder irgendwas hat.
Was ja auch irgendwie am Ende Quatsch ist, aber in Deutschland kennt man es ja auch. Ne? Ja. Also ich glaube, nur in Bayern, da macht man es. In Bayern, wenn man in Bayern Radio hört, da hört man immer noch so ein bisschen lokalen Klang mit raus. Ja. Ja. Eine Frage brennt mir noch auf der Seele. Was nämlich ziemlich schwierig und verwirrend für viele Menschen ist, die Dänisch lernen. Das sind eure Zahlen. wenn man jetzt zum Beispiel 50 nimmt, hey Tress, das ist ja, heißt ja am Ende irgendwie halb drei, wenn man es vielleicht so sich irgendwie herleitet und hat nichts mit einer 50 zu tun. Was ist da los?
Ja, also ich glaube, als Dänen denken wir nicht darüber. Und alle Dänen, außer den Sprachwissenschaftlern, haben keine Ahnung davon, warum es 50 oder 70 heißt. Aber wir haben das irgendwie als Wörter gelernt. Was für Ausländer dann ein bisschen blöd ist, dass es in vielen Sprachen so logisch ist, dass eben nach 30 kommt 40, dann 50, 60, also man kann es leicht segmentieren. Mhm. Wogegen im Dänischen sind es eben Wörter, die keinen unmittelbaren Logik haben. Aber die Etymologie von diesen Zahlwörtern kommt von, so wie man im Deutschen auch anderthalb sagen kann, und das heißt eigentlich also halbwegs zum Zweiten, ja, anderthalb, ja. So ja, genau. Anderen.
1,5, wenn man so sagen will.
Genau, ja. Und dann im Deutschen hat es früher auch dritthalb und vierthalb gegeben. Und das heißt, dritthalb war das, man ist halbwegs zum Dritten, das heißt zweieinhalb, und vierthalb ist halbwegs zum Vierten.
Ja.
Und daher kommen die dänische Logik in den Zahlwörtern von 50 bis 90, dass 50 auf Dänisch heißt Heltres, und früher oder so ein bisschen altertümlich heißt es Heltres ins Tue. Und das heißt eigentlich halb dritt mal 20. Also wir kommen dann zu einem, aus irgendeinem Grund, und ich weiß wirklich nicht warum, ich habe das versucht rauszufinden, warum wir mit diesen 20er Zahlen, also wir nehmen dann 20 als Ausgangspunkt statt 10.
Ja.
Und sagen einfach zweieinhalb mal 20, das heißt 50. Und dreieinhalb mal 20 heißt 70 und so weiter.
Ja, ja.
Das heißt, also irgendwann gab es eine Logik, aber jetzt nicht so viel.
Man muss mal aufpassen, glaube ich, habe ich gerade beim Zuhören nochmal gemerkt, also nicht dreieinhalb, sondern halb zu drei.
Genau.
Das ist der wichtige Unterschied, was man sich da vielleicht merken kann. Ja, ja, ja.
Genau, ja. Was die Zahlwörter mit dem Deutschen und übrigens auch dem Slowenischen gemeinsam haben, ist, dass man die Einser vor den Zehnern hat, also 31, 32, also die Einser kommen vor den Zehnern, wogegen im Englischen es umgekehrt ist. Man sagt 31, 32. Mhm. Und das haben wir im Dänischen, glaube ich, ich nehme an, dass es unter dem Einfluss des Deutschen ist, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Aber da haben wir wenigstens dieselbe Reihenfolge von den Einsern und den Zehnern.
Ja. Ich kenne die Antwort auf die Frage schon, aber ich stelle sie dir trotzdem. Entwickelt sich die dänische Sprache noch? Und was sind so die Entwicklungen gerade? Wir haben schon gelernt, weniger Dialekte, das geht verloren. Gibt es noch andere Entwicklungen?
Ja, also das Problem ist, du fragst einen Indogermanisten und wir sind sehr mit dem Lautlichen beschäftigt. Ja. Und ich höre so, ich habe drei Kinder und die reden, da merke ich Sachen, wo ihre Sprache sich schon lautlich von meiner Sprache unterscheidet. Mhm. Es gibt so Kleinigkeiten, sie sind schwierig zu hören, aber es gibt eine Entwicklung zum Beispiel von I zu E nach einem R. So, das Wort für Schwein auf Dänisch, also man kann Svin sagen, aber man kann auch Gris sagen. Ich sage Gris mit einem sehr deutlichen I, mit Schlusston, wo meine jüngste Tochter, die 10 Jahre alt ist, sie sagt Gris mit einem E. Und da hat man eine Entwicklung, die ganz eigentlich von einer dänischen Perspektive sehr viel Sinn hat, weil dieselbe oder eine parallele Entwicklung ist mit anderen Vokalen auch geschehen. Das heißt, es gibt, ja, wenn man sehen will, wo die, in welche Richtung sich die Sprache entwickelt, muss man eben zuhören, wie die Kinder sprechen. Also viele englische Lehnwörter, noch mehr als wir schon haben, glaube ich. Und eben so kleine Veränderungen im Lautsystem auch. Das sind wohl die Sachen, die ich bemerkt habe.
Ja. Ja, es gibt so eine These, dass Dänisch immer schwieriger zu verstehen wird. Also wenn man sich zum Beispiel, das hatte ich zum Beispiel auch, wenn ich unterrichte, mal erwähnt, dass es helfen kann, wenn man als Deutschsprachiger sich Filme von vor 50 Jahren oder sowas anschaut. Die sind wesentlich leichter zu verstehen, weil man da noch wesentlich weniger Reduktion in der Sprache drin hat. Da gibt es ja irgendwie dann auch diese These, dass man, ob sich Dänen irgendwann überhaupt noch verständigen können, wenn so viel wegfällt. Was würdest du dazu sagen?
Ja, das stimmt. Also es gibt viele alte Leute, die beklagen sich, dass wenn sie einen dänischen Film sehen, dann verstehen sie überhaupt nicht, was die Leute sagen, weil es immer so ist. Und ich glaube, dass es von, ja, es kann ja eigentlich nicht wahr sein. Ich glaube, die Sprache wird ja auch, es ist ein Kommunikationsmittel. Und wenn die dänische Sprache sich so viel entwickeln würde, dass wir uns untereinander nicht mehr verstehen würden, dann denke ich, dann würden wir irgendwann Halt sagen und ja, uns weniger entwickeln sprachlich.
Es gibt ja dieses schöne hier, dieses, kennt ihr bestimmt, dieses schöne
genau.
eine Grafik im Dänischen, über das Dänische, wie man eben irgendein dänisches Wort ausspricht und dann geht es erstmal, ignoriere den ersten Buchstaben und hier sprich ein bisschen wie betrunken und
ja, das ist sehr lustig.
Ja.
Das Problem mit dem Dänischen so, oder das Problem, also der Grund, warum das Dänische auch so sehr reduziert vorkommt, ist, dass es sprachgeschichtlich, aber die letzten, ja, vielleicht 600-700 Jahre hat es viele Reduktionen gegeben, aber die Schriftsprache hat sich wenig geändert. Und das heißt, wenn man zum Beispiel am Ende des Wortes ein G sieht, den Buchstaben G, dann würden die meisten Ausländer denken, okay, dann sollte man eigentlich auch ein G aussprechen oder ein K oder irgendein Laut. Aber im Dänischen ist das G meistens verschwunden oder ist zu irgendwas anders, zu J oder zu W oder irgendwas anders geworden. Mhm. Aber das Schriftbild ist dasselbe wie vor 500 Jahren. Und deshalb kommt das Dänische irgendwie schwierig vor, weil der Unterschied zwischen Schrift und Aussprache größer ist als zum Beispiel im Standarddeutschen.
Mhm. Ja. Was würdest du jemandem raten, der Dänisch lernen will?
Ach, einen dänischen Freund und eine dänische Freundin zu bekommen, ich glaube, das ist der beste Weg. Ja, dann lernt man es.
Ich fand es total spannend und total interessant, so einen kleinen Ausflug zu machen. Ich glaube, da könnte man noch viel mehr darüber reden, aber ich glaube, so um diesen Einblick mal zu bekommen, war das echt große Klasse. Vielen Dank, Thomas, dass du dir da Zeit genommen hast dafür. Und wir machen uns jetzt auf den Weg und wollen mal schauen zu jemandem, der Dänisch gelernt hat. Und mal gucken, wie der das geschafft hat und wie leicht ihm das gefallen ist.
Ja.
Der Chef der Deutsch-Dänischen Handelskammer. Da wollen wir mal nachfragen. Ja. Also vielen, vielen Dank dir. So, und jetzt sind wir irgendwie, haben einen kleinen Sprung gemacht. Ihr zu Hause habt es natürlich ganz bequem, weil ihr musstet jetzt nicht mit uns zurücklaufen mitten in die Innenstadt. Aber wir sind jetzt am Nyhavn, das kennen wahrscheinlich die meisten, der kleine Hafenabschnitt mit den bunten Häusern. Und daneben gibt es den großen Platz Kongens Nytor.
Ja, genau, also der, wie man sagen würde, neuer Platz des Königs.
Heißt ja,
also,
ja, ja.
Also Kongens Nytor, ja.
Und hier ist... wir haben es gerade eben schon angedeutet, die Deutsch-Dänische Handelskammer, die einen deutschen Geschäftsführer hat.
Genau, ja, und da werden wir jetzt mal schauen, was Andreas so zu sagen hat.
Denn Andreas, das muss man ja dazu wissen, das muss man ja auch sagen, der ist seit 2023 Geschäftsführer und der musste Dänisch lernen, ne?
Ja, also... Das werden wir jetzt gleich hören, wie so ein bisschen so sein Eingangswinkel dazu ist.
Ja.
Ja, aber genau, es hat sich da ziemlich schnell rein begeben.
Genau, und da fragen wir jetzt mal nach und gucken mal, ob wir ihn hier antreffen.
Ja.
Wir sind jetzt angekommen bei der Deutsch-Dänischen Handelskammer und wir hatten Glück, denn wir haben Andreas Wenzel jetzt hier getroffen, der einen vollen Terminkalender immer hat, wie ich gelernt habe. Aber kurz zwischendurch ein bisschen Zeit hat. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich dabei zu sein. Vielen Dank.
Genau. Wir sprechen über die dänische Sprache in dieser Folge. Und jetzt könnte man natürlich fragen, der Geschäftsführer der Deutsch-Dänischen Handelskammer, was hat der jetzt damit zu tun? Du bist Deutscher und hast Anfang 2023 hier den Posten des Geschäftsführers übernommen, ne?
Das ist richtig. Also ich bin seit April 2023 hier nach Dänemark gekommen. Ich war vorher Geschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer in Marokko. Von daher habe ich auch keinen spezifischen Dänemark-Bezug, denn ich bin entsandt von der DIHK in Berlin und muss natürlich dann oder darf auch die dänische Sprache lernen im Zusammenhang eben auch der Aufnahme der Tätigkeit hier in Kopenhagen.
Ja. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, was macht man vielleicht in 2, 3 Sätzen als Geschäftsführer einer Deutsch-Dänischen Handelskammer?
Ja, als Deutsch-Dänische Handelskammer unterstützen wir deutsche Unternehmen hier bei ihren Aktivitäten in Dänemark, aber eben auch dänische Aktivitäten in Deutschland. Das machen wir mit einer ganzen Reihe von Dienstleistungen, Veranstaltungen. Wir organisieren Delegationsreisen und vieles mehr.
Von Marokko nach Dänemark, das ist auch sprachlich, glaube ich, ein ganz schöner Unterschied. Du hattest vorher keine Dänischkenntnisse, oder?
Nein, ich hatte vorher keine Dänischkenntnisse. Meine Erfahrungen zu Dänemark beruhten aus 2 Familienurlauben in Dänemark.
Ja, okay, und da lernt man dann vielleicht was Softies und Burger und, na gut, das ist relativ international, aber Tack und sowas, aber wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, du musstest Dänisch lernen, oder?
Genau, ich habe dann angefangen im Juni letzten Jahres Dänischunterricht tatsächlich zu nehmen und mich mit der dänischen Sprache auseinanderzusetzen, das ist richtig.
Hier in Dänemark Unterricht zu nehmen, ich meine, da gibt es ja diese Kurse, die eigentlich jedem, der nach Dänemark kommt, offen stehen, oder?
Ja, ich hatte tatsächlich die vorteilhafte Situation, dass ich eine Privatlehrerin habe, die mit mir Dänisch lernt.
Okay, das heißt, du lernst jetzt ungefähr seit 1,5 Jahren, kann man sagen, Dänisch. Wie gut kommt man in 1,5 Jahren voran?
Das ist eine interessante Frage. Die muss man auf mehreren Ebenen, denke ich, beantworten. Also auf der einen Seite ist es ja schon so, gerade als Deutscher, würde ich sagen, hat man Startvorteile, Dänisch zu lernen. Denn das Vokabular, die Sprachstruktur, das ist doch in vielerlei Hinsicht ähnlich. Von daher ist es dann eben auch schon so, dass man relativ schnell Erfolge erzielt, wenn es darum geht, zum Beispiel die Zeitung zu lesen. Weil das geschriebene Dänisch ist dann relativ schnell verständlich, der Sinn ist zu erschließen. Das macht dann also Spaß, weil man das recht früh schon merkt, Mensch, man versteht so ein bisschen was. So ein bisschen herausfordernder ist natürlich das gesprochene Dänisch, weil was man als deutscher Tourist vielleicht auch nicht unbedingt so mitbekommt, ist, dass natürlich ähnlich auch wie im Französischen die Aussprache im Dänischen sehr stark von der geschriebenen Sprache abweicht und dass man sich natürlich so ein bisschen reinkämpfen muss im Versuch, das gesprochene Dänisch zu verstehen. Das dauert dann so ein bisschen länger. Da würde ich sagen, da bin ich jetzt auch gut fortgeschritten. Hängt ein bisschen davon ab, wenn das offizielle Reden und Präsentationen sind, würde ich meinen, dass ich so 90% verstehe. Wenn das aber so das Smalltalk unter Kolleginnen und Kollegen ist, gebe ich gerne mal zu, dass ich da vielleicht 50-60% okay. verstehe. Vielleicht manchmal eher weniger.
Das ist dann ein bisschen wie im Deutschen, ne? Wenn man dann vorne irgendwie an einem Rednerpult steht, dann spricht man natürlich ganz sauberes Hochdeutsch.
Ja. Klar, und wenn im Smalltalk so ein bisschen genuschelt wird, ein bisschen schnell gesprochen wird und die dänische Sprache, und das ist durchaus ähnlich auch wie in der französischen Sprache, neigt ja dann auch dazu, dass in der gesprochenen Sprache Worte verschluckt werden, ineinander gefügt werden. Und das ist natürlich gerade auch schwierig, wenn man die Sprache lernt, das eben auch dann rauszuhören.
Wenn man jetzt aber in Dänemark arbeiten möchte, wenn man hier leben möchte, dann ist es schon wichtig, Dänisch zu können, oder?
Absolut. Das würde ich auf alle Fälle so sehen. Es macht einfach mehr Spaß. Die zwingende Notwendigkeit ist in einem Land wie Dänemark natürlich ein bisschen niedriger dadurch, dass alle Däninnen und Dänen sehr gutes Englisch sprechen und alle Däninnen und Dänen auch sehr schnell merken, dass man nicht wirklich gut Dänisch spricht und sehr schnell dann auch ins Englische überwechseln. Also eine zwingende Notwendigkeit ist so nicht gegeben, hängt natürlich so ein bisschen auch ab von dem Umfeld, in dem man agiert, aber es macht natürlich einfach auch mehr Spaß, wenn man die Sprache versteht und wenn man die Sprache dann auch immer mehr spricht.
Ja, ja. weil du sagtest, dass viele dann ins Englische switchen. Aber ich glaube, oft ist es auch, dass viele einem sehr wertschätzend entgegenkommen, wenn man versucht, Dänisch zu sprechen, oder? Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Das auf alle Fälle. Ne? Ich denke, das ist in jedem Land der Welt so, wenn man dann die jeweilige nationale Sprache spricht und damit auch signalisiert, auch wenn man sie noch nicht gut spricht, dass man dem ein gewisses Interesse beibringt, dann wird das immer mit Wertschätzung aufgenommen, das ist vollkommen klar. Mhm.
Ja. Jeden, den wir getroffen haben in diesem Podcast und treffen, den frage ich, was ist denn dein Tipp, wie kann man gut Dänisch lernen? Was sind so Sachen, die es dir vielleicht leichter gemacht haben oder wo du einen besonderen Zugang gefunden hast? Hast du da irgendwas?
Das ist jetzt kein besonderer Zugang, aber ich würde schon sagen, dänische Radioprogramme hören. Mhm. Gerade auch die Nachrichten in dänischer Sprache auf den ganz normal öffentlich-rechtlichen Radiosendern, weil auch hier ist das so, dass das zwar auch dann relativ schnell ist, aber eben Standarddänisch, klar ausgesprochenes Dänisch ist. Mhm. Also das ist so ein Tipp, wo ich denke, das macht Sinn, zumal man auch bei Nachrichten immer Analogieschlüsse ziehen kann, mhm, weil man ja so ein bisschen weiß, was ist das aktuelle Tages- und Weltgeschehen. Vielleicht hat man auch die deutschen Nachrichten des Tages schon gesehen und gehört. Das ist so ganz gut, Radionachrichten plus zu versuchen, Filme in dänischer Sprache mit dänischen Untertiteln zu schauen. Mhm. Also die dänischen Untertitel dann ganz wichtig, weil sonst ist man gerade am Anfang natürlich verloren. Aber ich würde bewusst immer sagen, gleich in die dänischen Untertitel reingehen, nicht in die deutschen Untertitel, nicht in die englischen Untertitel, sondern dänische Filme mit dänischen Untertiteln, um da so ein bisschen sich reinzufinden in den Rhythmus der Sprache, in auch so die tatsächlich gesprochene Sprache, ne, das umgangssprachliche Dänisch.
Und ich kann mir auch natürlich auch vorstellen, es ist was anderes, wenn man jetzt Dänisch lernt und an einem Imbiss an der Nordseeküste steht und da was bestellt oder eben, wenn man Geschäftsführer der Deutsch-Dänischen Handelskammer ist. Man muss sich auch trauen, oder?
Absolut. Und da gibt es natürlich eine große Hemmschwelle und das muss ich auch für mich persönlich weiterhin noch festhalten, dass ich natürlich die geschäftlichen Gespräche, die ich führe, die Gespräche mit Partnern, die ich führe, die führe ich in englischer Sprache, ne, weil ich da noch nicht so weit bin, dass ich die tatsächlich in der gleichen Qualität in dänischer Sprache führen könnte. Ist natürlich auch so ein Stück weit ein Teufelskreislauf. Vergleiche ich das mal mit Marokko. Mhm. Dort war die Geschäftssprache Französisch und da wurde man so ein Stück weit auch gezwungen, Französisch zu sprechen. Ja, und das ist natürlich eine harte Lektion, aber damit auch eine steile Lernkurve. Mhm. Während man natürlich, und das würde ich als Herausforderung beim Dänischlernen schon auch festhalten, dadurch, dass man in Dänemark immer wieder ins Englische ausweicht, ja, entgehe ich natürlich dem einen dieser Härte der Situation, mich der jetzt auch im Dänischen auseinandersetzen zu müssen, was erstmal positiv ist. Der negative Effekt ist aber natürlich, dass die Lernkurve dann eben nicht so steil ist, weil ich mich nicht selbst zwinge und durch das Umfeld eben auch nicht gezwungen werde, tatsächlich dann eben auch Dänisch zu sprechen. Ja.
Also man muss selbst dranbleiben und es immer wieder einfordern, ja?
Absolut, das gehört dazu, das Commitment braucht es.
Alles klar. Ich denke, das ist eine runde Sache. Vielen Dank.
Danke dir.
Tag vor Idee.
Ja, F-Tag, ja, der war solid.
Wie man so schön sagt. Vielen Dank, dass du kurz Zeit hattest.
Ja, sehr, sehr gerne.
Ja gut, es war ja echt interessant, was Andreas erzählt hat, wie er Dänisch gelernt hat, wie es ihm jetzt auch sozusagen in seinem Job weiterhilft. Wir haben heute total viele Leute getroffen und kennengelernt und gehört, die uns erzählt haben, mehr erzählt haben über die dänische Sprache. Und wir haben am Anfang versprochen, wir reden noch darüber, wie man selbst dahin kommt, Dänisch zu lernen. Es gibt ja total viele Möglichkeiten, das zu machen. Von Bubble bis, Sprachlern-Apps habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ja, es gibt dann so ein bisschen einen Eindruck davon, aber es kratzt immer nur so an der Oberfläche, oder?
Ja, also man muss halt schauen, wofür das gedacht ist. Also wenn ich Vokabeln lernen will, dann finde ich so Sprachlern-Apps absolut nutzvoll. Also die können da in dem Bereich wirklich sehr viel. Was dann halt so ein bisschen fehlt, ist, man möchte ja das trainieren, dass man mit Leuten spricht. Also das ist ja das, was man letzten Endes möchte. Und wenn, wenn man zum Beispiel gut darin werden möchte, weiß ich nicht, 100 Meter Sprint zu machen, dann trainiert man halt das. Mhm, und genauso ist es halt auch mit der Sprache. Das ist dann, wenn man halt wirklich das Ziel hat, sprechen zu wollen, zusammenhängend, spontan auch mit Leuten ins Gespräch zu kommen, dann muss man halt das auch üben. Ne? Also das wär so ein schon ein wichtiger Part. Und das ist halt das, was wir zum Beispiel bei der Sprachschule dann sehr viel großen Wert drauf legen, dass man früh ins Sprechen kommt und aktiv das benutzt, was man gelernt hat.
Bei euch in der Sprachschule ist ja das Besondere, dass ihr das online macht. Ne? Also man muss jetzt nicht irgendwie an einen bestimmten Ort kommen, wie an einen Volkshochschulkurs oder sowas, sondern man kann das ortsunabhängig, sag ich mal, eigentlich überall machen, ne?
Genau, also das ist halt auch so ein Vorteil, sowohl für die Lehrkräfte als auch für die Lernenden, die das dann teilweise von ihrem Sommerhaus im Urlaub dann irgendwie so im Hintergrund den Dänisch-Kurs mit begleiten können. Und das ist natürlich so ein bisschen das Konzept. Und tatsächlich ist das auch kein Hindernis in irgendeiner Weise. Also man kann genauso gut darüber kommunizieren wie im echten Leben. Ja, und da nehmen wir uns auch relativ viel Zeit für. Also mein Konzept ist halt so, dass man schon eigentlich ab den frühesten Kursen immer so eine Art freie Zeit hat, wo es nur ums Sprechen geht. Mhm. Nur um so ein bisschen dieses spontane Interagieren auf Dänisch zu trainieren.
Ja, ja.
Ja, und das ist halt das, was es ermöglicht. Ne? Und da geht es auch so ein bisschen darum, wenn man eine Sprache lernt, gerade wie Dänisch, hatten wir auch schon ein paar Mal gehört, dass man da so ein bisschen eine gewisse Passion braucht, oder ich nenne es Kontinuität. Also wenn man sich dann halt in so einem Kurs befindet, dann wird man halt auch jede Woche dazu animiert, mehr oder weniger in diese leicht unkomfortable Situation gebracht, jetzt zu sprechen zu müssen. Und was letzten Endes ja auch genau das ist, was man möchte. Ja, dann bereitet man sich da halt optimal, denke ich, vor auf die so Gesprächssituationen. Genau.
Wir haben heute relativ oft gehört von vielen Leuten, und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen abschreckt, dass die Aussprache so schwierig ist. Ist das ein Grund, sich abschrecken zu lassen?
Ja, also wenn man die Sprache lernen möchte, dann sollte einen das nicht abschrecken. Also natürlich kann es sein, dass man da so ein bisschen mehr Zeit investieren muss und vor allen Dingen so ein bisschen ins Hörverstehen und dann auch später das Sprechen reinkommen muss. Aber das sollte jetzt kein unüberwindbares Hindernis sein. Ich kann ja nochmal erzählen, ich habe ja in meinen Kursen jetzt Leute drin, die seit zwei Jahren Dänisch sprechen und ich kann oder lernen. Und ich kann so anhand deren Erfahrungen sagen, dass die das nicht abgehalten hat. Also die konnten das auch schon im Alltag anwenden oder in Dänemark in gewissen Situationen. Und wenn man dann halt mal einen Fehler macht, dann ist das vollkommen natürlich. Und aus solchen Situationen lernt man halt auch. Ne? Und die dänischen Gesprächspartner, so wie mir das vorkommt, sind da halt auch sehr sowieso schon von vornherein beehrt, wenn man deren Sprache spricht, und helfen einem dann auch gerne weiter. Das ist so ein bisschen so mein Eindruck.
Ja, ja. Die ungefähr 6 Millionen Menschen, die Dänisch sprechen auf der Welt, die Zahl haben wir noch gar nicht genannt in diesem Podcast, die freuen sich natürlich auch, wenn sie es hören und wenn sie mitkriegen, da ist jemand interessiert. Ich glaube, man sollte deshalb auch gar nicht so eine Angst haben. Du hast heute irgendwann gesagt, als du angefangen hast, Dänisch zu lernen, das war noch so ein bisschen naiv, du hast einfach drauf losgequatscht. Ich glaube, das ist auch ein guter Tipp, den man haben sollte, oder?
Genau, also das ist natürlich so eine Sache. Man kommt wesentlich weiter damit, Fehler zu machen oder, sage ich mal, in die Situation reinzugehen, wo ich eventuell Fehler mache. Und das, wenn ich ganz ehrlich bin, das passiert mir heute noch manchmal. Also das ist ja nichts, was jetzt im Alltag irgendwann man komplett auf 100% hat. Also es wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist in meinem Fall jetzt relativ selten geworden. Aber ich nehme das halt dann trotzdem auch dankend an. Und dann kommt man halt auch ein Stück weiter. Also man sollte da vielleicht so von der Fehlerkultur so ein bisschen wegkommen.
Ja.
Und wenn man sprechen möchte, dann sollte das kein Hindernis sein.
Und ich glaube, es will ja nicht jeder Muttersprachniveau erreichen, wie du das kannst, sondern sich im Urlaub verständigen. Ne? Irgendwie mal mit dem, was hatten wir, mit dem Nachbarn vom Ferienhaus irgendwie ein bisschen schwatzen. Da muss nichts perfekt sein. Und nur wenn man es auch wirklich macht, kann man lernen dabei und daran.
Absolut, ja. Also in die Anwendung gehen ist da, denke ich mal, schon so schnell wie möglich ein guter Weg. Und da muss man auch so ein bisschen an sich arbeiten, was ich nämlich zum Beispiel auch bei mir bemerken konnte, als ich angefangen habe, Dänisch zu lernen. Man muss ja auch irgendwie in die Situation sich begeben, wo man Dänisch spricht. Mhm. Sprich, man muss jemanden finden, mit dem man sprechen kann. Und da muss man auch so ein bisschen diese Hürde überwinden. Und das ist ja vielleicht auch so eine Sache, die dann noch so ein positiver Nebeneffekt zum Beispiel bei mir ist. Es ist mir jetzt dadurch, dass ich unbedingt Dänisch lernen wollte, fällt es mir jetzt leichter, auf fremde Personen zuzugehen zum Beispiel. Mhm. Ja.
Und wer Dänisch lernen möchte, kann das auch natürlich bei euch an der Sprachschule. Das ist ja völlig ortsunabhängig, wie wir gehört haben. Wie funktioniert das?
Es ist eigentlich relativ unkompliziert. Also wir haben Kurse auf nahezu allen Sprachniveaus. Also wir haben Kurse, wo man praktisch noch gar nichts kann. Vielleicht ein Hi oder so. und dann haben wir welche, die wirklich komplett auf Dänisch ablaufen. Also wo wir dann auch Muttersprachler haben. Wir haben sowohl halt ausgebildete Skandinavisten als auch Muttersprachler oder Leute, die sich auf jeden Fall mit der Sprache auskennen. Das ist uns wichtig. Und dann ist das halt natürlich auch so aufgebaut, dass die Kurse relativ klein gehalten sind von der Teilnehmerzahl. Also 4 bis 6 Personen sind in einem Online-Kurs drin. Also es natürlich auch hängt damit zusammen, dass, wie ich schon gesagt habe, man in die Anwendung kommen soll, um sprechen zu lernen, weil dann nur dann man sich am besten weiterentwickelt. Und das versuchen wir natürlich die ganze Zeit. Ja. Geht natürlich nur, wenn man diese 1,5 Stunden, die einen Kurs so beinhaltet, das dann auch aufteilen kann. Mhm. Wenn das dann mehr werden als diese 4 bis 6, dann wird es schwierig. Ja, ja. Aber das ist so ein bisschen das Konzept. Und dann, wenn man sich dann so rausfinden möchte, auf welchem Sprachniveau man sich befindet, dann kann ja dieser europäische Referenzrahmen gut helfen. Es gibt auch so Online-Tests im Internet, wo man sich so einschätzen lassen kann anhand seines Wortschatzes und so weiter. Und dann finden wir sicher den passenden Kurs. Also wir sind halt auch relativ offen. Wir schreiben einfach eine Mail.
Wo findet man euch? Wie hieß die Internetseite?
Scanialingua.de, Sprachschule für Nordeuropa.
Ja. Das packen wir auf jeden Fall nochmal in die Shownotes mit unten rein. Gibt im Frühjahr und im Herbst, ne?
Tatsächlich 4-mal im Jahr. Ah, also es gibt so 4 Quartale. Einmal im Januar gehen Kurse los, dann meistens ab April dann gibt es auch so eine Sommerkursrunde und dann nochmal im Herbst, jetzt September bis Dezember. Mhm. Genau. Also so ein bisschen dann aufgeteilt, dass man immer 10 Sitzungen in einer Strecke hat.
Ja, ja. Ja. Also wer Lust hat, der kann sich gerne an euch wenden und richtig Dänisch lernen. Vielleicht könnt ihr dann schon im nächsten Urlaub eure Bestellungen machen oder ihr werdet ganz schnell Pros und könnt Rollgroll mit Blö aussprechen. Ja. Jakob, wir stehen hier im Rosenborg.
Wie heißt das? Das ist Kongsheu. Ja. Und da waren wir eben schon, um den Bogen wieder zu schließen, zum Anfang, wo wir das Wort hatten, hauen, für Hafen. Sind wir jetzt im Heu. Wird fast genauso geschrieben für Garten oder kann auch Park bedeuten, also der Park des Königs.
Ja, ja.
Ja, mit Rosenborg Slot im Hintergrund. Ja.
Genau. Das ist in der Nähe von Kongens Nytorv, wo wir gerade eben mit deinem Chef sozusagen auch gesprochen haben. Du hast ja dort auch einen kleinen Job an der Deutsch-Dänischen Handelskammer. Und mit diesem tollen Ausblick in diesen herbstlichen Garten bedanke ich mich bei dir. Vielen Dank. Das hat richtig Spaß gemacht, heute mehr über die dänische Sprache zu erfahren und zu lernen. Dankeschön.
Vielen Dank. Ja, also ich hoffe mal, du hast ein bisschen was mitnehmen können für dein Dänisch und die Zuhörer auch. Ja, und genau. Freut mich. Vielleicht sieht man sich ja im Kurs wieder.
Genau. Und wir hören uns sicherlich bald wieder. Das war erstmal die letzte Folge von dieser Staffel vom Dänemark-Podcast. Freut mich, dass ihr mit dabei wart. Ansonsten schaut vorbei im Internet, auf dem Blog klitlü.de oder auch bei Instagram und Facebook. Da gibt es uns ja überall. Vielen, vielen Dank, sage ich an dieser Stelle. Und habt schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Genau. Gott nüder.
Auch Gledel Jul. Wie seh's? Hi, hi.
Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlü.de.